Die Einstellung ist schon, dass man Dinge fertig machen will. Also man hat schon den Ehrgeiz, Dinge korrekt zu machen, Dinge richtig zu machen.
Also ich finde, dass unsere Generation auch sehr leistungsbereit ist, aber haben immer im Blick, bis zu welchem Grad kann ich das in einem gesunden und nachhaltigen Ausmaß vollenden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen in meiner Generation selbst ausgebeutet haben, die ist höher, als sie jetzt ist.
Wir stellen uns Blocker in den Kalender. Das heißt, ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr gibt es einen Blocker privat.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von Kabum, dem Podcast für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Die Work-Life-Balance ist wichtig. Darüber sind sich irgendwie alle einig. Die einen fordern sie ein, die anderen hätten sie gerne. Die einen schieben Überstunden, damit das Projekt auf jeden Fall noch fertig wird, und die anderen, ja, denen scheint das völlig egal zu sein. Das führt in manchen Unternehmen zu gewissen, ich sag mal vorsichtig, Diskussionen. So oder so ähnlich kann man vielleicht die Lebens- und Arbeitseinstellungen der Generation Z oder Gen Z und der Boomer, also der Generation, die vor dem Pillenknick geboren ist, beschreiben. Ob das wirklich so ist und wenn ja, warum? Darüber rede ich mit zwei Menschen aus diesen Generationen. Da ist zum einen Nina Kummer. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und an der Stimme hören Sie schon, Sie sind eher Gen Z
genau.
Als Boomer.
Genau, richtig.
Und einen echten Boomer haben wir auch hier, nämlich Karl Busel. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, auch danke für die Einladung.
Sie beide haben etwas gemeinsam. Sie sind nämlich beide in der IT-Branche tätig.
So ist es, ja.
Frau Kummer, was machen Sie da genau?
Ich bin im Personalbereich, ganz speziell im Recruiting. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche mit den unterschiedlichsten Zielgruppen, angefangen von klassischer IT bis Marketing bis hin zu Salesstellen. Also eine bunte Mischung und ja, ganz klassisch im Personalmanagement.
Okay, ich glaube, Vorstellungsgespräche werden auch nochmal so richtig spannend für unser Thema.
Ja.
Herr Busel, Sie sind selbstständig, oder?
Genau, ich bin selbstständig, war die letzten Jahrzehnte eigentlich im Management von IT-Unternehmen und bin jetzt Berater eben für Personen im Management von IT-Unternehmen, die hier auf den deutschen Markt wollen oder organisatorische Änderungen durchführen möchten.
Vorstellungsgespräche sind für Sie auch irgendwie ein Thema, oder?
Vorstellungsgespräche waren für mich eigentlich ein häufiges Thema, sind es mittlerweile auch wieder. Das heißt also, ich kümmere mich auch darum, dass vor allem kleine Unternehmen erste Mitarbeiter finden, typischerweise Geschäftsführer, aber auch manchmal Vertriebsmitarbeiter oder Marketingmitarbeiter, ist aber eher ein Nebenthema.
Okay. Aber mal so die grundsätzliche Frage an Sie beide. Bemerken Sie diese Unterschiede, die ich gerade so plakativ dargestellt habe, bemerken Sie die auch in Ihren Jobs? Vielleicht fangen Sie einfach mal an, Frau Kummer.
Ich merke es schon sehr stark, weil ich ja mit den unterschiedlichsten Personengruppen zu tun habe. Einerseits bei den Vorstellungsgesprächen, auf der anderen Seite natürlich auch im täglichen Arbeitsleben. Also einerseits, wir sind grundsätzlich ein sehr junges Unternehmen, haben aber auch eine ältere Altersstruktur. Und hier erkennt man die Unterschiede, sage ich mal, wenn es darum geht, Work-Life-Balance, wie vorhin schon erwähnt, sehr, sehr stark, aber auch, wie bereit bin ich dazu, beispielsweise Überstunden zu machen.
Ja.
Oder auch beispielsweise in den Vorstellungsgesprächen, inwiefern, sage ich mal, diese Work-Life-Balance wichtig ist oder auch Thema Vier-Tages-Woche. Also man merkt sowohl in den Vorstellungsgesprächen als auch im täglichen Arbeitsleben die Unterschiede.
Haben Sie noch Vorstellungsgespräche mit älteren Menschen?
Ja, habe ich auch.
Okay.
Habe ich auch, ja.
Und die haben sich inzwischen an diese Forderungen angepasst oder sind die irgendwie anders?
In gewisser Art und Weise angepasst, kann man schon sagen. Also ich sage mal, oftmals schwimmt die ältere Generation auch bei manchen Trends mit. Aber grundsätzlich hat man hier schon noch die altbewährten Werte, die die auch mittragen. Merkt man auch bei den Vorstellungsgesprächen. Da wird weniger häufig nach einer Viertageswoche gefragt oder weniger häufig nach, ja, wie sieht die Kernzeit aus oder ab wann kann man Feierabend machen? Das hat man weniger. Aber grundsätzlich...
Was fragen die stattdessen?
Ziele, was sind typische Ziele, Zielvereinbarungen, okay. Wie kann ich meine Ziele erreichen? Sehr zielorientiert, muss ich sagen.
Okay.
Sehr zielorientierte Fragen auch. Allgemein auch Teamgedanke, also wie ist das Team strukturiert oder allgemein die Struktur, Prozesse. Also sehr prozesslastig, wenn ich das so sagen kann.
Also die wollen wissen, wie die Arbeit sich dann anfühlt.
Genau, genau. Also die wollen wirklich die Hintergründe, wie läuft es im Unternehmen ab, was sind die Prozesse, Strukturen oder auf was sie sich einlassen. Aber dieser Sicherheitsgedanke ist schon sehr stark hier auch verankert. Dank hat.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Busel?
Ja, ich kann mit dem eigentlich ziemlich anschließen. Also ich sehe schon eklatante Unterschiede auch zur Einstellung zur Arbeit. Das heißt also, die Generation, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, also meine Generation aus der Boomerzeit, die nehmen die Arbeit wesentlich ernster. Das heißt also, solche Themen wie Work-Life-Balance kommen schon auch vor. Aber die Einstellung ist schon da, dass man Dinge fertig machen will. Also man hat schon den Ehrgeiz, Dinge korrekt zu machen, Dinge richtig zu machen. Das finde ich in dieser Generation häufiger als in der jüngeren Generation. Dort ist man schon stark auch drauf aus, das Thema Work-Life-Balance von Anfang an zu leben und hat nicht mehr dieses Commitment, Karriere zu machen. Solche Themen kommen schon auch vor, aber ist nicht mehr die Regel, sondern man möchte schon auch sehr stark seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellen und ist nicht bereit, viel zu opfern für den Arbeitgeber. Also die Krankheitstage sind bei jungen Menschen häufiger, die ich dort sehe, als bei älteren. Ja, also da bleibt man eher daheim.
Das muss ich sagen, ist bei uns tatsächlich nicht der Fall.
Ah, ja. Okay. Also ich finde es nämlich auch gerade etwas überraschend.
Ist wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen auch sehr unterschiedlich. Kann ich allerdings nicht bestätigen, dass das bei uns auch ist. Aber es hängt auch sehr oftmals von der Unternehmenskultur wahrscheinlich ab, was vorgegeben wird. Aber kann ich in dem Sinne nicht unterstreichen.
Okay. Also scheinen Krankheitstage nicht unbedingt irgendwie so was Signifikantes für eine Generation zu sein. Aber dieser Leistungsgedanke und dieses, ich will die Firma, ich will das Projekt, ich will die Arbeit fertig machen, ist bei den einen im Vordergrund, bei den anderen ist, hey, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung. Was bietest du mir dafür? Kann man das so zusammenfassen?
Nicht ganz, ehrlicherweise. Also ich finde, dass unsere Generation auch sehr leistungsbereit ist, bis zu einem gewissen Grad. Okay. Und das ist eben dieser Unterschied. Also wir geben meiner Meinung nach auch immer 100%. Versuchen, die Projekte fertig zu machen, aber haben immer im Blick oder diesen Weitblick, bis zu welchem Grad kann ich das in einem gesunden und nachhaltigen Ausmaß vollenden. Und ich glaube, das ist so dieser tragende Unterschied. Also wir sind auch sehr zuverlässig, sehr fleißig, auch Projekte fertig zu machen, haben aber immer, sage ich mal, dieses Ganzheitliche. Das heißt, wie schaffe ich meine Projekte, wie nachhaltig schaffe ich sie und wie effizient schaffe ich diese Projekte. Und ich glaube, das ist so dieser Unterschied, dass unsere Generation sehr viel nachhaltiger und mit diesem ganzheitlichen Gedanken an diese Dinge herangeht.
Und auch schon mal fordert, damit ich dieses Ziel erreiche, brauche ich jene Bedingungen. Also ja. Pass auf, ich brauche einen neuen Rechner, weil dieser stürzt mir ständig ab. In diesem Sinne meine ich es jetzt.
Also auf jeden Fall fordernd in dem Sinne zu sagen, ich brauche eine längere Timeline, um dieses Projekt fertig zu machen. Beispielsweise, dass man sagt, ja, man muss das Projektende zum Beispiel um eine Woche verlängern, einfach um das nachhaltig, sage ich mal, fertig zu bringen und um auch die Ressourcen zu schonen. Also das in diesem Sinne. Oder ich brauche zusätzlich diesen Rechner oder zusätzlich dieses Software-Tool. Das ist schon ein Thema, ja, das man zusätzlich einfordert. Aber nur in dem Sinne, dass man effizienter, schneller, digitaler wird. Das ist ja bei uns ein sehr großes Thema, diese Digitalisierung. Unsere Generation möchte schnell sein, effizient und in dem Sinne fordern wir natürlich auch manche Tools oder manche Themen oder Hardware je nachdem ein.
Die vielleicht so mancher Boomer auch gar nicht kennt.
Genau, das kann ich unterstreichen.
Okay. Herr Busel, wenn Sie das jetzt hören, wie geht's Ihnen damit? Ja, erkennen Sie sich wieder? Erkennen Sie Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wieder?
Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen in meiner Generation selbst ausgebeutet haben, die ist höher, als sie jetzt ist. Um das mal so zu sagen. Ob man das jetzt nachhaltiger nennt oder wie auch immer, das war auch nicht immer effizient, was dort getan wurde. Es gab dort auch immer Situationen, wo lange Arbeitszeiten die Regel waren, wo der Gruppendruck hoch ist. Und ich denke, diese Situationen hat man jetzt nicht mehr. Ich hoffe, dass natürlich die Rate der Burnout-Symptome dann auch geringer wird. Aber ich denke, die Grundeinstellung zur Arbeit, die ist eine andere. In der Situation vor 30, 40 Jahren war es in vielen Jobs so, dass man froh war, überhaupt was gefunden zu haben. Das ist, denke ich, anders und das Selbstverständnis der Bewerber ist auch anders, weil sie natürlich wissen, dass es auf jeden Bewerber mehrere offene Stellen gibt. Was mir natürlich einfacher macht, mich im Arbeitsleben auch durchzusetzen, eigene Ziele durchzusetzen. Und ich würde das vielleicht mal ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass sich die Umgebung ganz anders darstellt als noch vor einigen Jahrzehnten, wo man wirklich zum Teil alles nehmen musste, was da kam, und dann auch nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie einen Auftrag abzuweisen oder sich dem Arbeitgeber gegenüber zu positionieren, zu sagen, das mache ich jetzt nicht.
Das können wir vielleicht tatsächlich mal an Ihrer beider Biografien so ein bisschen abarbeiten. Also wenn wir mal schauen, als Sie sich für Ihren Beruf entschieden haben, welche Kriterien waren Ihnen denn damals wichtig?
Bei mir war es wirklich so, also davon ist es nicht ganz zutreffend, dass ich mich für den Beruf entschieden hat, weil also die Nachfrage so hoch war.
Ah, okay, stimmt.
Ja, das
als
war genau die
zu der
die
Zeit waren die rar gesät, genau, das heißt, sie genau, konnten auch da, Bedingungen stellen.
Richtig. Aber ich sah das natürlich an vielen Studienkollegen und vielen Freunden, sowohl im sozialwissenschaftlichen Bereich. Damals gab es eine Lehrerschwemme, da genau. Gab es dort auch immer wieder große Probleme im produzierenden Gewerbe, sodass auch Ingenieure arbeitslos waren und sich bewerben mussten auf Stellen, die weiter weg waren. Und die hatten dann schon diesen massiven Druck, überhaupt was zu finden, und hatten dann natürlich auch immer wieder Situationen im Arbeitsleben, wo sie Dinge machen mussten, die jetzt nicht erfreulich sind und wo man dann sich massiv anstrengen musste, um sich überhaupt zu positionieren, und natürlich auch diese Karrierewünsche, wo der soziale Druck da entstand, füllen zu können. Und da hat man natürlich wesentlich mehr auch diesen Karrieregedanken im Vordergrund gehabt als das Thema Work-Life-Balance.
Einfach um sich auch von anderen zu unterscheiden wahrscheinlich.
Um sich von anderen zu unterscheiden, beziehungsweise um überhaupt im sozialen Umfeld bestehen zu können.
Nicht arbeitslos
zu sein.
Genau mit?
Arbeitslos zu sein war natürlich dort auch immer ein Horrorszenario.
Genau, weil ja, es war ja so dieses Damoklesschwert, genau. Wenn du halt nicht richtig funktionierst in diesem Job, dann genau. Ist er halt weg.
Genau.
Wir reden davon, wann sind Sie ins Berufsleben eingetreten?
Ich bin ins Berufsleben eingetreten 1987. Also das war so eine Zeit, in der eben die IT boomte, aber in der es natürlich auch bestimmte Berufsgruppen gab, in denen es nicht einfach war, was zu finden.
Bei Ihnen war das schon ein bisschen anders?
Ja, also bei mir, ich bin ja mit der Digitalisierung groß geworden, mit Handy, Smartphone, Tablet, Computer. Da hatte ich damals schon die Möglichkeit, mich sehr intensiv zu informieren, was möchte ich, in welche Richtung möchte ich beruflich gehen, und konnte mich da, sage ich mal, so ein bisschen reintesten, auch im Rahmen des Studiums, aufgrund von verschiedenen Lehrveranstaltungen, konnte ich meinen Interessen nachgehen und habe dementsprechend, sage ich mal, natürlich auch meinen Beruf gewählt. Es gibt ja heutzutage so viele Quellen im Internet, wo man eben lesen kann, welche Berufe sind zukunftsträchtig, welche Berufe gibt es auch noch in 10 Jahren und so weiter. Also ich glaube, das war früher halt nicht so.
Welche Kriterien waren Ihnen da wichtig bei der Berufswahl? Also, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, was ist zukunftsträchtig? Unterstellt man ja jetzt der Gen Z eigentlich nicht, weil sie können sich ja die Jobs aussuchen.
Also bei mir war es tatsächlich so, ich wollte einen Beruf, den ich grundsätzlich in jedem Unternehmen ausüben kann. Zum Beispiel bei mir ist es der Personalbereich. Ich kann grundsätzlich in jedem Unternehmen arbeiten, das, was eine Personalabteilung auch hat. Das war mir wichtig, also dass ich breit aufgestellt bin. Das heißt, dass ich mich nicht in eine Nische fixiere bei mir.
Warum war Ihnen das so wichtig? Wollten Sie gleich wieder kündigen können?
Ja, genau. Das ist das Vorurteil natürlich.
Ja, genau. Deshalb sitzen wir hier.
Ich glaube, um so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Also dieses breite Spektrum an Wissen, was wir uns aneignen möchten, ich glaube, das zeichnet auch unsere Generation auch aus, nicht nur in eine Nische zu sehen, das heißt nicht nur Plan A zu verfolgen, sondern auch Plan B zu verfolgen. Das heißt, auch in mehrere Richtungen zu denken, den Weitblick, wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, das zeichnet uns schon sehr stark aus. Und es war mir damals sehr wichtig, breit aufgestellt zu sein und auch in den verschiedenen Bereichen Experte zu sein. Und zweiter Punkt, der mir auch enorm wichtig war bei der Berufswahl, war ein Umfeld, wo ich auch Flexibilität habe. Flexibilität in dem Sinne Homeoffice. Das heißt, von zu Hause aus arbeiten zu können, aber auch im Unternehmen arbeiten zu können. Also dieses hybride Arbeitsmodell, was aktuell sehr, sehr bekannt ist. Und diese Flexibilität habe ich eben dann in diesem Beruf gefunden.
Haben Sie sich auch Gehaltslisten angeschaut vorher?
Natürlich, das ist natürlich auch der Vorteil von unserer Generation. Als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, da gab es ja schon zahlreiche Portale im Internet, wo man Gehaltsranges, Gehaltslisten, Gehaltsbänder ansehen kann. Natürlich sieht man sich das vorab an, bevor man einen Beruf wählt. Und das ist, sage ich mal, auch der Vorteil. Wir sind schon damit aufgewachsen. Das heißt, wir haben schon eine ganz andere Herangehensweise, wie wir in Gehaltsverhandlungen reingehen, als jetzt zum Beispiel frühere Generationen, was unglaublich spannend auch ist.
Wie war das bei Ihnen? Wussten Sie, was man so verdienen kann in Ihrer Branche, als Sie angefangen haben zu arbeiten?
Nein.
Nein, also die Informationen waren bei weitem nicht da. Also da war wirklich überhaupt keine Transparenz da, was Gehälter angeht. Da war auch die Gehaltsrange enorm, von kleinen mittelständischen Unternehmen bis zu großen Konzernen. Das war zum Teil mehrfaches Gehälter und das war überhaupt nicht transparent. Und auf der anderen Seite war natürlich auch der Druck hoch, schnell was zu finden. Ja. Also die Situation war bei weitem nicht so angenehm wie für viele junge Menschen heute, wobei man das, denke ich, auch nicht generalisieren darf. Also das,
was meinen Sie damit, dass Sie irgendwie nach dem Studium,
genau,
nach dem Studium gleich Geld verdienen mussten, weil die Miete halt zu zahlen war?
Also nach dem Abitur war entweder arbeiten oder Studium. Ein freies Jahr oder sowas, die Idee gab es nicht. Also das gab es vielleicht als bezahltes soziales Jahr. Damals war Bundeswehr noch Thema. Also da war der Werdegang auch aller Freunde, die ich habe, aller Kollegen und aller Mitschüler, immer identisch. Also man macht fertig, ja, und wer nicht zur Bundeswehr muss, der fängt sofort an zu studieren. Wer zur Bundeswehr rauskommt, fängt auch sofort an zu studieren. Man versucht natürlich möglichst das Studium auch so zügig wie geht. Ja, also da war der Druck dann doch nicht so hoch. Also jeder hat sich schon irgendwie auch im Studium noch ein bisschen Amüsement gegönnt.
Da hat man sich ein freiwilliges soziales Jahr gegönnt.
Und da hat man sich das soziale Jahr auf diese Weise gegönnt. Und während das Studium eigentlich zu Ende war, dann gab es eben Jobbörsen, beziehungsweise man hat einfach Zeitungen gekauft und der Jobteil der Zeitungen war ein halbes Telefonbuch und da ist man einfach durchgegangen und dann hat, das ist eine ganz andere Welt, und dann hat man da hingeschrieben, ja, dann hat man da seinen Lebenslauf ausgedruckt und in teure Mappen verpackt, dorthin geschickt und dann gehofft, dass die nächsten 2-3 Wochen sich jemand meldet und man dann eine persönliche Einladung kriegt.
So eine Bewerbung hat richtig Geld gekostet, ne?
Ja, richtig, war richtig also teuer, so als ja, Studie. Die Mappen waren und es war mühselig, auch im Ablauf natürlich ganz anders.
Ja.
Und weil eben das natürlich wesentlich schwieriger war, überhaupt zu verstehen, was denn diese Firmen machen. Ja, das ist vielleicht auch der große Unterschied. Sie lesen da eine Zeitungsanzeige mit dem Firmennamen, ja, und haben kein Internet.
Genau.
Ja, also
können
das ist nicht so,
schauen,
dass man weiß,
die
was die tun. Ja. Da musste man hinfahren und dann fragen, was macht ihr denn eigentlich da? Und damit war natürlich auch der Druck hoch. Das heißt also, wenn man sie jetzt 10, 20 Mal beworben hat und hat da eine oder vielleicht 2 Zusagen bekommen für ein Bewerbungsgespräch und da hat eins geklappt, dann hat man das genommen.
Ja.
Also da war nicht die Alternative da, ich gucke da erstmal und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich woanders hin, sondern war der Druck hoch, zu sagen, du musst jetzt dort bestehen, du musst jetzt dort 2-3 Jahre Berufserfahrung sammeln. Und das war auch die Einstellung, also dieses Selbstwertgefühl, das heute junge Menschen haben, weil sie wissen, sie kriegen jederzeit was, das war da nicht da. Mhm. Also man musste sich beweisen. Und auch in einer Arbeitswelt, die einem neu war und wo schon auch nicht unbedingt immer Druck, aber schon Druck da war.
Mhm. Wissen Sie noch, gegen wie viele Konkurrenten Sie sich bei Ihrem ersten Job durchgesetzt haben?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, aber es gab schon etliche Bewerber dort.
Obwohl die auch Sie nicht so ein Spezialist waren.
Ja, also es gab schon auch immer dort Unternehmen, die begehrt waren, wo man nicht so schnell unterkam.
Ja. Aber witzig fand ich jetzt gerade diesen Gedanken, dass dieses freiwillige soziale Jahr oder dieses Jahr nach dem Abi, das war irgendwie nicht angesagt. Warum war das nicht angesagt? Hat sich da in den Köpfen jetzt was getan? Weil ich glaube, der Anteil der, ich sag mal, Studienabsolventen, die ein finanzkräftiges Elternhaus haben, dürfte ungefähr gleich groß geblieben sein. Also leisten können hätten sich es wahrscheinlich die Leute damals auch, also genauso viel Prozent eines Jahrgangs wie heute auch.
Also ich kann nur vermuten, warum das so ist, aber ich denke, eine der Ursachen, wieso die Arbeitswelt so ist, wie sie ist und wieso wir die junge Generation reden, warum diese Menschen so agieren und so sind, ist natürlich die ältere Generation. Das heißt also, meine Generation hat natürlich die Arbeitswelt dort so versucht zu machen, wie sie heute existiert, die Ziele zu setzen und vor allem die Kinder so zu erziehen, dass sie diese Ziele haben. So, und wenn man natürlich dann irgendwie immer darauf hinweist, ich kenne den mit Burnout, und der ist unfair behandelt worden, darf sich natürlich nicht wundern, wenn junge Menschen das dann auch aufnehmen und sagen, okay, ich mache das anders, ja, und ich nehme dann einfach ein Jahr Zeit, weil alle anderen das machen. Ja, der Grund ist ja nicht unbedingt, dass das eine ganz klare Überzeugung ist, sondern es ist auch ein gewisser sozialer Druck. Wenn alle nach Asien fahren, nach dem Abi oder bei Realschülern ist es wahrscheinlich eher weniger, Abiturienten ist das wahrscheinlich eher so ein Thema, dann will man das das natürlich auch. Man möchte da nicht zurückstehen. Und ich denke, dieses soziale Umfeld ist schon auch von der Elterngeneration geschaffen, die das als Ziele vorgeben und zum Teil auch finanziell unterstützen. Beziehungsweise, ich sehe das bei Freunden der Kinder, die finanziell nicht so gut gestellt sind, die das natürlich zum Teil hart trifft. Also Das ist so, dass es natürlich in gewisser Weise auch spaltet, dass die Generation, die jetzt aus diesem Arbeitsmarkt zum Teil schon ausscheidet oder dort in Seniorenpositionen ist, in Führungspositionen ist, Handwerksbetriebe hat und sich das leisten kann, die Kinder anhalten, nicht so viel zu arbeiten.
Also im Prinzip sollen die Kinder aus den Fehlern der Eltern lernen, höre ich daraus.
Ich denke, das ist natürlich eine Sache, die kann ich weder wissenschaftlich beweisen.
Nee, aber das ist so ein Gefühl, das Sie haben.
Das ist genau. So ein Gefühl, ja. Das ich natürlich habe.
Dass Sie Ihren Kindern vielleicht auch mitgeben.
Ja, was auch meine Kinder betrifft, beziehungsweise die Freunde der Kinder betrifft, die alle ähnlich ticken und sagen, nee, ich möchte schon irgendwie, wollten wir auch ein gutes Leben haben und das gute Leben halt so definieren, dass man sagt, ich möchte dort weniger arbeiten und mehr Freizeit haben. Was in meinem Horizont damals als junger Mensch eigentlich keine Rolle spielte. Mhm. Also die Arbeitszeit war bei mir zur Zeit der Berufswahl nie ein Thema. Also mir war auch nicht bewusst, ob man da 40 Stunden oder 50 oder 60 arbeiten muss. Das war überhaupt kein Thema. Man wollte einen Job, man wollte einen guten Job, irgendwie mit Karriereaussichten, was Interessantes. Das war ganz klar im Vordergrund. Und weitere Themen wie Work-Life-Balance oder Homeoffice oder sowas, das existierte nicht. Also allein die Begriffe existierten gar nicht.
Und Leute, die 50, 60 Stunden gearbeitet haben, waren wichtig.
Genau. Ja. Man hatte natürlich auch die Prioritäten so gesetzt, dass man dort so hohes soziales Ansehen hatte, wenn man viel arbeitete. Ja. Das galt für Handwerker genauso wie für Akademiker. Also wer lang im Büro war oder lange Arbeitszeiten, das war was Positives.
Frau Kummer, Sie schütteln die ganze Zeit mit dem Kopf.
Ich finde das nämlich diese Entwicklung, ich finde das sehr, sehr spannend, weil wir gerade vorhin auch gesprochen haben von einem Jahr im Ausland, ein freiwilliges soziales Jahr. Finde ich in dem Sinne spannend, weil wenn wir als Recruiter, also wir als Personaler nun einen Lebenslauf sehen, also ich finde das ehrlicherweise als Pluspunkt, wenn jemand mal im Ausland war, eine Sprache gelernt hat, wenn jemand sich weiterentwickelt hat, wenn jemand kulturell aufgeschlossen ist, diese Offenheit. Heutzutage ist das ehrlicherweise mehr ein Pluspunkt, wenn man mal wirklich seinen Horizont erweitert hat, als jetzt eine Lücke im Lebenslauf.
Genau, so hieß es genau, zu meiner Zeit immer, ist es eine Lücke im Lebenslauf.
Genau, früher waren das Lücken im Lebenslauf, jetzt sehe ich das eher so, ein Jahr der Bereicherung, wenn man das so nennen kann. Also man lernt eine Sprache, man lernt eine andere Kultur, man hat den Weitblick. Wie läuft es außerhalb der Grenzen ab? Und ich finde, das ist enorm wichtig und das merkt man auch in der heutigen Generation, wie offen und wie der Weitblick auch da ist im täglichen Arbeitsumfeld. Und wir werden ja auch immer internationaler. Viele Kulturen sind im Arbeitsleben. Man spricht auf Englisch. Viele Unternehmenssprachen haben schon auf Englisch umgestellt. Deswegen, ich sehe das wirklich als Bereicherung, wenn jemand wirklich einmal ein Ja sagt, so, ich möchte mal weg, ich möchte was dazulernen, mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das hat sich jetzt enorm verändert. Die letzten Jahre. Weg zur Lücke, hin zur Bereicherung und zur Selbstverwirklichung.
Aber bei diesem Horizont erweitern, wie gut kommt es an, wenn jemand schon mit 35 20 Arbeitgeber in der Liste hat?
Das ist natürlich, da muss man immer prüfen. Also wir als Personaler prüfen immer, warum gibt es diese Wechselgründe. Oftmals sind es ja betriebsbedingte Gründe aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung. Oftmals sind es Wechsel, weil die Tätigkeit hat nicht gestimmt, das Team hat nicht gepasst. Wenn man dann weiter hineinfragt und aus dem Kandidaten herauskitzelt, warum die Gründe bestehen, weiß man oft schon ganz gut, das ist ein Jobhopper, wie man das heutzutage ja so sagt. Oder manchmal können das die Kandidaten auch sehr gut belegen und argumentieren. Warum waren meine Wechsel? Dann klingt das auch oftmals sehr plausibel. Also als Personaler lernt man sehr gut, sich hineinzuversetzen und nachzufragen und intelligent nachzufragen. Und man erkennt Jobhopper sehr, sehr schnell. Sind aber, sage ich mal, im aktuellen Umfeld sogar etwas weniger geworden. Es geht schon mehr in Richtung wieder Langfristigkeit. Also seit der Corona-Pandemie, das bemerke ich sehr stark im Recruiting, dass die Kandidaten oder die Bewerber immer mehr Sicherheit wollen. Die wollen ein paar Jahre im Unternehmen sein. Die wollen nicht nach einem Jahr wechseln. Also das hat sich seit der Corona-Pandemie schon sehr stark auch wieder verändert, muss man sagen.
Auch bei den Menschen, also ich komme ja immer ein bisschen durcheinander bei diesen ganzen Generationen, die sich voneinander abgrenzen. Sind das jetzt die, die jetzt neu ins Berufsleben starten oder sind es die, die schon noch zu dieser Gen Z gehören?
Das sind schon noch die, die zu dieser Gen Z gehören.
Also die haben sich quasi ausgetobt, beziehungsweise haben sich während der sicheren Zeiten, der sicheren politischen Verhältnisse ausgetobt. Genau. Und jetzt, wo die Lage außenherum wieder unsicherer wird,
sieht man, also das spiegelt
die auch
sich,
sesshaft.
Genau, das spiegelt sich sehr im Bewerbungsverhalten auch wieder.
Okay.
Und sieht man auch sehr häufig an den Lebensläufen, dass nach der Corona-Pandemie wirklich lange Stationen im Lebenslauf waren oder sind, weil sehr, sehr viele den Arbeitgeber geschätzt haben und loyal dem Arbeitgeber auch gegenüber waren. Das sieht man schon im Nachhinein sehr stark in den Lebensläufen, ja.
Ja, sehr spannend. Wenn Sie jetzt so an Ihren Arbeitsalltag denken, und an die jeweils andere Generation. Gibt es da Konflikte? Gehen Ihnen die Boomer tierisch auf den Geist an manchen Stellen?
Ich muss sagen, wir haben das Glück, bei uns ist es sehr, sehr harmonisch. Und wir lernen auch sehr viel voneinander, muss man auch sagen. Einerseits, was man aber schon merkt, die Unterschiede sind, dass wir, die junge Generation, wir stellen uns Blocker in den Kalender. Das heißt, ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr gibt es einen Blocker privat. Das hat man halt bei den Boomer-Generationen, die stellen dann halt auch noch Meetings später ein oder auch noch Meetings in den Blogger rein. Da merkt man einfach, dass wir, sage ich mal, diese Grenze sehr stark abstecken. Wir sagen, bis zu dem Grad, bis zu dieser Uhrzeit bin ich erreichbar, da gebe ich 100%. Und die Boomer sind dann noch drüber.
Die haben dann. Und wenn die jetzt einladen zum Meeting, was machen sie dann da, wenn dann bei ihnen ein Blogger steht?
Das kommt ganz auf die Situation oder auf die Thematik drauf an. Wenn es ein sehr, sehr brennendes Thema ist, dann sage ich mal, sind wir alle oder unsere Generation auch sehr pflichtbewusst. Das heißt, dann nehmen wir den Termin wahr oder wir gehen ins Gespräch und sagen, wir können ja morgen in der Früh gleich um 8 oder um 9. Kommunikation ist da sehr, sehr wichtig, wenn man schon von Konflikten spricht. Also ich glaube, beide Generationen ist die Kommunikation sehr, sehr wichtig und da versucht man einfach einen Mittelweg zu finden. Und wenn es jetzt Themen sind, die jetzt nicht brennen oder die jetzt nicht auf der Prio-Liste ganz oben stehen, dann kann man das auch gerne verschieben. Ich glaube, da muss man immer einen Mittelweg finden. Das ist bei den zwei Generationen sehr, sehr wichtig.
Wobei die Prio bei den unterschiedlichen Generationen auch mal unterschiedlich sein kann.
Das sei mal dahingestellt.
Herr Pusel, gibt es irgendwas, wo Ihnen die Halsader pocht?
Eigentlich nicht. Also ich sehe, dass die Unterschiede eigentlich geringer sind als die Gemeinsamkeiten bei den Mitarbeitern. Also über die Altersgrenzen hinweg findet man immer die gleichen Charaktere, findet ähnliche Charaktere in jeder Generation, sodass ich eigentlich nicht sagen könnte, da gibt es so Eigenheiten jüngerer Menschen, die man generell auf alle anwenden kann. Also es gibt langsame, faule Mitarbeiter, die älter sind und die jung sind. Ich denke, das ist auch relativ harmonisch, die Zusammenarbeit. Ja, das hängt auch an den Charakteren. Sie können immer Teams zusammenstellen, die sich nicht verstehen. Und ich sehe auch keine Aversionen irgendwo erfahrenen Mitarbeitern gegenüber oder andersrum, sondern ganz im Gegenteil. Also ich sehe halt auch viele Unternehmen, die ganze Bereiche haben mit überalterten Mitarbeitern. Also da gibt es Abteilungen, die gehen alle an die 60. Also das ist bei großen Unternehmen,
weil kein Nachwuchs
da ist. Also der Nachwuchs ist zum Teil sehr rar. Ja, die Mitarbeiter können sich's aussuchen. Es gibt Bereiche, die sind halt nicht so attraktiv und die tun sich unheimlich schwer, dort Nachwuchs zu finden. Und dort sind natürlich junge Mitarbeiter gern gesehen. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Und dann gibt's andere Bereiche, die halt sehr begehrt sind. Und da sind dann zum Teil erfahrene Mitarbeiter sehr gern gesehen, die einfach da ein bisschen helfen können und sagen können, komm, jetzt machen wir langsam. Das hatten wir alles schon mal.
Komm, jetzt machen wir langsam, sagen die Erfahrenen.
Das sagen ist dann die Erfahrenen, weil sie, weil sie Fehler
zu allem,
vermeiden
was
können.
Ja, okay.
Oder andersrum, da muss ein bisschen Gas geben, das wird nicht so einfach. Also ich sehe da schon den großen Ausgleich, aber Sie haben so einen Nebensatz erwähnt. Eins der großen Probleme ist der Mitarbeitermangel. Die Jungen werden einfach wenig.
Ja.
Und das ist eins der ganz großen Probleme, wo man natürlich um Mitarbeiter buhlt, beziehungsweise dort auch Zugeständnisse macht, die manchmal schon ein bisschen über die Grenzen dessen gehen, was sinnvoll ist. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch von der Arbeitszeit oder von dem, was man an Zusatzleistungen anbietet oder was man durchgehen lässt, weil man immer Angst hat, Mitarbeiter dort zu verlieren. Recruiting ist teuer. Ja, das kostet ja Geld, dann neuen zu finden. So, dass viele Personen im Management dann schon auch mittlerweile Probleme haben, weil sie Zugeständnisse machen müssen bis zu einem Punkt, wo sie selber ihre Ziele dann nicht mehr erfüllen können. Und da wird es dann kritisch. Aber
kann man das an einem Beispiel festmachen? Also ich stelle mir vor, dass es irgendwelche Vergünstigungen in den Verträgen gibt, die über 50-Jährigen dann nicht haben.
Erstens das. Und zum Zweiten ist der Mitarbeitermangel halt so eklatant, gerade in der IT-Industrie. Wir haben in München viele der oder alle großen Multis, die natürlich wesentlich höhere Gelder zahlen können für gute Mitarbeiter als ein mittelständisches Unternehmen. Und von daher müssen sie dann eh schon Zugeständnisse machen oder Abstriche machen, was die Qualifikation der Mitarbeiter angeht, die übrigens auch aus meiner Sicht nicht besser geworden ist über die Generation hinweg. Und wenn man dann diese Abstriche macht und jemand sagt, ich möchte aber eine 4-Tage-Woche und ich möchte ein Einzelbüro, weil ich habe einen Hund, den möchte ich mitnehmen. Es kommt ab und zu vor, dass der Hund krank ist und dann komme ich halt nicht. Dann wird da so ein Punkt erreicht, wo man sagt, ach, das muss nicht unbedingt sein. Und solche Stilblüten hat man halt dann. Ich sage mal das ganz klar Stilblüten, weil das nicht die Regel ist.
Das aber schürt aber doch Neid.
Ja, das würde nicht sagen Neid, sondern das ist eher Unmut, ja, weil andere Mitarbeiter dann natürlich diese Arbeitsleistung erbringen müssen, die so ein neuer Mitarbeiter in Anführungszeichen nicht erbringen kann. Ich möchte es aber nicht am Alter festmachen, sondern am Mitarbeitermangel, weil Sie haben das bei älteren Mitarbeitern natürlich aber auch, dass Sie da Abstriche machen und sagen, ah, der ist so qualifiziert ist er eigentlich nicht, aber ich finde ja gar keinen und besser als gar nichts ist es immer noch.
Besser, ich halte den, als ich muss mir einen neuen suchen. Okay. Ja. Aber ich meine, das ist ja grundsätzlich der Grund, weshalb die Gen Z Forderungen stellen kann. Also es gibt halt weniger.
Ja, also ich sage mal, in unserer Generation, man kann sich den Job halt wirklich aussuchen. Also man hat viele Kandidaten, haben 4, 5, 6 Angebote gleichzeitig und dann entscheidet sich derjenige natürlich für oder gegen ein Angebot und dann wiegt man halt ab, wer hat die besseren Benefits, wo sind die besseren Sozialleistungen, wo stimmt vielleicht das Team und der Aufgabenbereich besser, wo kann ich mich mehr weiterentwickeln. Da gibt es ganz viele Punkte, die da natürlich auch mit reinspielen. Aber ja, der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Weg von, ich muss mich bewerben. Mittlerweile schreiben wir als Unternehmer die Kandidaten an. Also wir machen das über sehr, sehr viele Karrierenetzwerke, wie beispielsweise LinkedIn oder Xing, dass wir wirklich Kandidaten aktiv anschreiben. Und das hat sich sehr stark geändert. Also mittlerweile müssen Bewerber oftmals nicht einmal mehr einen Lebenslauf schicken.
Was macht das dann jetzt mit dem Arbeitsmarkt? Macht es ihn gerechter oder wohin geht die Reise? Was muss sich ändern die nächsten 10 Jahre, damit alle Leute möglichst zufrieden miteinander arbeiten können?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich in die Zukunft sehen könnte. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, man muss einfach als Unternehmen flexibler werden. Flexibler werden, mit der Veränderung mitgehen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, man kann nicht mit allen Punkten mitgehen. Man kann nicht den roten Teppich ausrollen. Das ist nicht möglich. Man muss da, glaube ich, einen guten Mittelweg finden aus, was kann ich dem Kandidaten bieten? Was ist im Rahmen des Möglichen? Und ich glaube, da ist ein Mittelweg sehr, sehr wichtig zu finden als Unternehmen. Aber auch, sage ich mal, den Arbeitsmarkt gut zu analysieren, zu schauen, was wollen die Bewerber im aktuellen Arbeitsmarkt? Was sind die Forderungen? Welche Benefits muss ich als Unternehmen anbieten? Hier einfach up to date sein und hier am neuesten Stand zu sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Und Ihre Vision?
Das kann ich nur unterstreichen. Die Unternehmen müssen sich jetzt wesentlich aktiver um die Arbeitswelt auch kümmern. Das war zu meiner Generation nicht so. Als Unternehmer kümmert man sich um die Aufträge und dann im zweiten Schritt um das Arbeitsumfeld. Also es gehört zwar eng zusammen, war immer so. Gute Unternehmer haben immer dafür gesorgt, dass sie gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, dort haben. Und dann entsteht dort gute Leistung. Aber die erste Priorität war immer, Aufträge zu generieren. Und heute ist es so, dass die Priorität Mitarbeiter zu finden, fast genauso hoch ist, wie die eine vernünftige Auftragslage zu haben. Also da muss sich vieles ändern und da müssen einige sich auch kreativ zeigen, wie sie denn Mitarbeiter gewinnen können. Ja, wir kommen jetzt aus einem Bereich, wo Akademiker unterwegs sind. Das gilt aber genauso gut für jeden Handwerker. Ja, da wahrscheinlich sogar noch umso mehr. Da muss man junge Menschen überhaupt erst motivieren, so eine Lehre zu machen, in den Handwerksbereich dort einzusteigen. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, weil das kostet Zeit, Geld und Kraft, die früher nicht notwendig war. Und was das dann für Auswirkungen hat auf die Preise von Dienstleistungen, auf die Preise von Produkten, kann man sich natürlich auch vorstellen. Aber vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also ich denke, die jungen Menschen, die heute in den Arbeitsmarkt eintreten, sind genau die gleichen wie die in meiner Generation. Aber das Umfeld hat sich sehr stark geändert, sodass auch deren Ziele und deren Verhalten sich naturgemäß ändert.
Beneiden Sie die manchmal?
Beneide ich die?
Also denken Sie sich, nein, was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich jetzt 20 Jahre später oder 30 Jahre später in
den Beruf eingetreten wäre? Ich sehe auch viele Probleme dort.
Okay.
Weil natürlich viele Probleme, die so zu meiner Zeit nicht da waren, auch durchs soziale Umfeld kommen. Das heißt also, wir leben in einer Welt, wo die jungen Menschen in eine Wohlstandsgesellschaft mit einer enormen Konsumorientierung reingeboren werden. Und ich denke, das ist natürlich auch von gewissem Nachteil, weil die Erwartungshaltung so hoch ist. Und ich denke, manche verspüren diesen Druck schon auch, gerade wenn sie jetzt nicht eine akademische Ausbildung haben in einem Bereich, der nachgefragt ist, sondern wenn sie sich ein bisschen schwerer tun oder einen Bekanntenkreis haben, der in diesem Wohlstand nicht mithalten kann und dann eben nicht in Urlaub mitfahren kann, der eben nicht die teuren Klamotten kaufen kann. Und das ist natürlich schon eine Situation, wo manche dann so ein bisschen auch ans Überlegen kommen, ist denn das gut so? Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass sich auch jüngere Menschen Sorgen machen über die Zukunft, die ich so aus meiner Zeit nicht kannte. Da hat man auch gearbeitet, auch nicht drüber nachdenken können. Vielleicht haben wir jetzt mehr Zeit, um drüber nachdenken zu können. Das ist vielleicht eine Geschichte. Ja. Aber die Diskussionen, die ich bei Jüngeren sehe über Zukunftsängste, die waren mir in meiner Jugend fremd.
Da war es nur die Angst um den eigenen Job, genau, um die eigene Zukunft. Sie haben gerade zustimmend genickt. Also können Sie es bestätigen? Machen Sie sich viel mehr Sorgen um die Zukunft? Müssen Sie es auch, weil die großpolitische Lage ja auch nicht so,
das ist eine gute Frage,
beruhigend ist.
Ich glaube, aufgrund der Medien und aufgrund dieser Masse an Medien, okay, die auf uns einfließt, also sei es jetzt über soziale Medien, man bekommt einen Informationsfluss tagtäglich über unterschiedlichste Kanäle eingespielt und dann passiert hier was und da passiert was und das ist schon wieder vorgefallen. Und ich glaube, dass das schon sehr dazu beiträgt, dass wir schon, sage ich mal, skeptischer der Zukunft entgegenblicken. Eben aufgrund dieser Masse an Medien und Informationen, die wir tagtäglich erhalten. Das war, früher hat man die Zeitung gelesen und dann war ein Artikel drinnen. Jetzt, wenn man eine Social Media App aufmacht, hat man 10 Artikel zu diesem Thema. Mhm. Ich glaube, das trägt schon sehr stark dazu bei, dass wir einfach skeptischer sind und vielleicht auch manchmal mit ein bisschen mehr Unbehagen der Zukunft entgegenblicken.
Umgekehrte Frage, beneiden Sie die ältere Generation für diese doch relativ große Sicherheit, in der Sie aufgewachsen sind? Also politische Sicherheit zumindest?
Ehrlicherweise nein. Ich würde nicht tauschen wollen, weil einfach die aktuelle Zeit, was vorher der Nachteil war, die Medien bringen auch enorm viel Vorteil. Also man bekommt sehr, sehr viele Informationen, die man früher nicht hatte, sei es jetzt für den Beruf, fürs Privatleben, für die persönliche Entwicklung. Und das hatte man damals eben nicht. Damals gab es eben vielleicht eine Zeitung oder eine Quelle, der man glauben konnte. Mittlerweile kann man auch selber vergleichen. Man kann abwägen, was ist für mich richtig, was ist für mich als Person, was darf ich glauben. Und ich glaube, das ist ein enormer Vorteil heutzutage, dass man sich selber eine Meinung bilden kann, auch oftmals. Und nee, deswegen, ich würde nicht tauschen wollen.
Kommen wir nochmal zurück zu dieser Vision der zukünftigen Arbeitswelt. Mhm. Kann man das so zusammenfassen, dass eigentlich die Gen Z das lebt, was sich die Generationen vorher eigentlich gewünscht hätten? Aufgrund der äußeren Umstände können sie das jetzt, weil sie einfach weniger sind?
Ich denke ja. Also ich denke, wenn ich so in meiner Karriere zurückschaue, was ich mir dort gewünscht hätte, dann waren das Dinge wie Homeoffice, was heute ganz alltäglich ist, was kategorisch nicht möglich war.
Genau, es war ein Kampf.
Als Geschäftsführer muss man sich da entsprechend immer Vorwürfe machen lassen, wenn man einen Tag nicht im Büro ist. Solche Dinge sind wesentlich einfacher geworden. Die Flexibilität und die Verfügbarkeit von Informationen, das ist natürlich ein Traum. Also ich kann mich gut erinnern, wenn ich irgendwelche Informationen haben wollte, dann musste man da anrufen und um Prospekte bitten und sich das schicken lassen. Das dauert eine Woche. Also das sind Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann oder hatte kein
Beziehungsweise
Handy.
Beziehungsweise die Sie andersherum jetzt genießen.
Die das genieße.
Sie kennen den Unterschied wissen, ich tippe jetzt einfach mal diesen Namen dieser Firma ins Internet ein und dann kriege ich alles, was ich will.
Oder ich kann mir was bestellen im Internet.
Faszinierend.
Also ich kann Preise vergleichen und diese Dinge, die haben natürlich schon enorme Vorteile.
Es haben sich einfach die Rahmenbedingungen verändert von der gesamten Arbeitswelt. Und ich glaube, jede Generation gestaltet sich seine Arbeitswelt so, wie sie will. Ich glaube, das ist sehr individuell.
Wenn sie die Freiheit hat zu gestalten.
Genau, wenn sie die Freiheit
hat zu gestalten. Nicht von äußeren Zwängen geleitet wird.
Genau.
Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich merke schon, man kann auch miteinander reden. Wir haben es auf jeden Fall gekonnt hier. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nina Kummer für den Besuch, für das schöne Gespräch und bei Karl Busel. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank
für die Einladung.
Und wir hören jetzt nochmal, was der Präses der KAB zu unserer Thematik zu sagen hat. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
Kapum, der Denkanstoß mit KAB Diözesanpräses Michael Wagner.
Die Schriftstellerin Ayn Rand kreierte in ihren Romanen das Ideal der neoliberalen Wirtschaftsform. Wahrer Mensch war für sie nur der Unternehmer. Nicht-Unternehmer waren, gelinde gesagt, Second-Hander oder gar Parasiten. Nach der Logik des Neoliberalismus muss sich der Arbeitnehmer also, will er nicht Parasit sein, zum Unternehmer seiner selbst aufschwingen. Als Ich-AG ist er gefordert, um das knappe Gut Arbeit zu buhlen sowie zu buckeln. Von seiner Leistung ernährt sich das neoliberale Unternehmertum. Der Mensch zählt nur noch als Human Resource. Die menschlichen Ressourcen wiederum reguliert der alleinselig machende Markt, auf dem mit menschlichen Talenten gehandelt wird. So ist der Neoliberalismus in seine eigene Falle getappt. Der beschworene Markt wendet sich gegen ihn. Denn der Ego-Kapitalismus schont keine Ressourcen. Um Gewinn zu machen, beutet er sie aus und entwertet er sie. Wie Ressourcen neu gedeihen, das kümmert die Bilanzbuchhalter nicht. So lagert man die Ausbildung aus. Man kauft lieber das Fertigprodukt Facharbeiter ein. Doch dort, wo die Arbeitsdichte zunimmt, allein Leistung und Geld das Ansehen bestimmen, gehen die Geburtsraten zurück. Wenn die humane Ressource nicht mehr Mensch sein darf, nicht nachwächst, wo gedeiht dann die Fachkraft von morgen? So halten die jungen Fachkräfte mit ihrem Ego, dem Ego-Kapitalismus, den Spiegel vor. Der jedoch spielt lieber Generationen gegeneinander aus, wirft den Jungen mangelnde Leistungsbereitschaft vor, anstatt darüber nachzudenken, was Leistung und Arbeit eigentlich bedeuten. Leistung ja, aber zugleich nachhaltig. Arbeit ja, aber zugleich meine Ressourcen achten und schützen. Das schafft gute Arbeit und Wohlstand. Doch Vorsicht, Wohlstand macht schnell bequem und lebt immer von der Armut. Gute Arbeit gilt es nicht nur für Fachkräfte zu ermöglichen, sondern auch für die immer größer werdende Zahl von Menschen, die unser Wohlstand auch von der guten Arbeit ausschließt.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.